Zum Einstieg hören wir jetzt Psalm 23.
Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben.
Erntedank. Ganz ehrlich, für mich ist Erntedank manchmal etwas Künstliches oder so etwas leicht Abstraktes. Irgendwie fehlt mir der direkte Bezug dazu. Weil wenn es um Lebensmittel geht, dann gehe ich für die meisten Lebensmittel einfach in den Laden. Ich muss nichts tun, ich kann einfach hingehen und sie kaufen. Und im Laden merkt man jetzt nicht unbedingt gerade, welche Saison ist. Außer ja, Kürbisse, aber auch das, man kann fast alles das ganze Jahr kaufen. Und im Laden merkt man noch viel weniger davon, ob es ein gutes oder schlechtes Erntejahr war. Einen eigenen Garten zu haben, wo man wirklich diese Erfahrung machen kann, so einen richtigen Garten, wo man viel Gemüse anpflanzt und dann wirklich sich davon ernähren kann, ist heute sehr selten. Und statt gewöhnt zu sein, Gemüse zu ernten, ist Lob und Kritik ernten uns manchmal viel näher. Als Kind, da hatten wir einen Garten, aber das war viel Wiese und Bäume und viel Blumen, viel Platz zum Spielen. Zu ernten gab es nicht viel. Und ich habe das auch schon erwähnt, ich habe jetzt nicht den grünsten Daumen. Aber wie Demian schon gesagt hat, wir haben das Experiment gemacht und wir haben einen kleinen, Balkongarten und haben erste Erfahrungen gemacht. Das sind unsere Kartoffeln. Ich habe da per Zufall in der Erde noch einen gefunden, den wir übersehen haben bei der Ernte. Aber ihr seht, die sind also schon eher klein geraten. Das ist unser Garten. Wir waren eher spät dran mit den Pflanzen. Aber trotzdem wächst jetzt ein kleiner Kürbis und wir haben Snack-Pepperoni. Und wir sind gespannt, ob das mit den Karotten auch funktioniert. Ob wir dann was ernten können. Und in dieser Zeit, ich habe jetzt seit 2-3 Jahren so kleine Sachen auf dem Balkon, durften wir doch schon etwas lernen. Und ich habe auch Erfahrungen gemacht, wo ich sagen muss, das ist jetzt für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich habe eine kleine Top-Himbeere, die sieht man da in der Ecke. Und letztes Jahr wurde die von Schädlingen so zerfressen, dass ich dauernd einfach nur abschneiden musste, weil es war einfach nicht zu retten. Und ich habe gespritzt und abgewaschen. Und ja, und es ist eine Sorte, die nur die 2-jährigen Triebe jeweils Frucht bringen. Das heißt, wenn man dann alles abschneiden muss, ist es vorbei. Und dieses Jahr wuchert sie und ich habe nichts anderes gemacht. Und das Gleiche ist es bei meinen Kräutern. Ich habe immer so ein Kräutergestell und Basilikum habe ich so in einem Töpfchen und das wuchert und das kommt und das kommt und die Petersilie, die geht mir immer ein. Und dieses Jahr ist mir jeder Basilikum gestorben und das von Petersilie kann ich mich kaum retten. Anders gemacht habe ich jetzt nichts. Das ist Demians kleiner Kürbis. Wir hatten schon am Anfang kurz mal einen, war es so groß und dann kamen die Blattläuse und weg war er. Das gleiche mit Kapuzinerkresse und unser Salat ist im Regen verfault. Ihr seht, meine Gartenerfahrung ist von einem Auf und Ab geprägt, von Freude, es kommt etwas und dann, oh, jetzt ist es schon wieder vorbei. Aber wir freuen uns über jedes Wachsen und Ernten. Und es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, als uns mit den gegebenen Umständen abzufinden. Genau wie unsere Sonnenblumen. Ich habe sie in viel zu kleine Gefäße gepflanzt. Und obwohl sie regelmäßig von starkem Wind umgeschmissen wurden oder niedergedrückt wurden, haben sie es immer wieder geschafft, sich aufzurichten und sich der Sonne entgegenzustrecken. Jedenfalls so gut es geht. Sie sind ziemlich krumm. Nicht umsonst ist die Sonnenblume ja auf Französisch die Tournesol, weil sie sich der Sonne entgegendreht. Und für mich sind sie so wie ein Sinnbild, sich dem Hellen entgegenstrecken, dem Guten. Und das tut auch uns gut. Wenn wir uns auf das Helle, das Schöne konzentrieren, hilft uns das viel mehr, als wenn wir mit Schwierigkeiten hadern, die wir trotzdem nicht ändern können. Schon der Apostel Paulus ruft uns dazu auf, dass wir unsere Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige richten, auf alles, was Lob verdient, auf das Gute. Sonnenblumen erinnern mich auch an ein Sprichwort oder diese Eigenschaft, dass sie sich der Sonne nachdrehen oder auf die Sonne ausrichten, an ein Sprichwort aus Afrika. Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Ja, wenn wir in die Sonne schauen, ist der Schatten hinter uns. Die Schatten sind nicht weg. Der Schatten ist immer noch da. Aber er bestimmt nicht mein Denken. Wenn wir uns Gott und seiner Liebe entgegenstrecken, verschwinden nicht einfach alle Schwierigkeiten aus unserem Leben. Aber sie bestimmen es nicht länger. Sie bestimmen nicht unser Denken. Wenn wir uns auf Gott, auf das Gute, das wir von ihm bekommen, auf ihn konzentrieren, gewinnt Dankbarkeit Raum in unserem Leben. Und Dankbarkeit wiederum ändert die Blickrichtung unseres Herzens. Mit Dankbarkeit können wir uns auch unabhängig unserer Lebensumstände immer wieder dem Licht Gottes entgegenstrecken. Sehen, pflegen, wachsen, bewahren, ernten, danken. Erntedank, trotz Auf und Ab, trotz Höhen und Tiefen, nicht nur im Garten, sondern auch in unserem Leben, auf unserem Lebensweg. Für mich gibt es viele Parallelen mit dem Garten, mit dem Wachsen, mit meinem Leben. Und besonders in diesen letzten zwei doch eher speziellen Jahren wurde mir das noch mehr bewusst. Dieses Auf und Ab, diese... Ich habe mir gesagt, ich will keine Corona-Predigten halten. Ich erwähne jetzt Corona trotzdem. Dieses kommen Öffnungen, es kommen Schließungen. Wie geht es weiter? Was passiert? So ein Abwarten, ein Hoffen, der Wunsch, irgendwie zur Normalität zurückzukehren und gleichzeitig gar nicht mehr zu wissen, was jetzt normal ist und ob das überhaupt jemals wieder möglich ist. Es ist eine anstrengende Zeit, eine besondere Zeit. Es ist einengend und beschränkend, aber auch befreiend und entschleunigend. Es fällt vieles weg, manches fehlt und anderes wiederum nicht. Während dem ersten Lockdown fiel mir plötzlich auf, meine Kinder waren noch nicht in der Schule, wie schön es ist, wenn kein Termindruck da ist. Kein Spielgruppentermin, wo man auch pünktlich dort sein muss. Wenn ich einfach nie zu einer fixen Zeit irgendwo sein musste. Ich konnte einen Tag einfach so vor Suche nehmen, so einfach, wie er sich gerade entwickelt hat. Kein Stress, kein Druck. Auch schöne Aktivitäten können manchmal ein zu viel werden. Und der Lockdown, der erste Lockdown, half mir definitiv dabei, bessere Prioritäten in meiner Planung zu setzen. Wie viel Programm brauchen wir wirklich? Trotzdem, vieles wurde schmerzlich vermisst. Gerade auch in dieser ersten Zeit, aber auch immer noch, normale Gottesdienste, Besuche im Hallenbad, einfach so gewisse Alltagsdinge, die plötzlich schwierig waren. Im Vergleich mit anderen Ländern ging es uns in der Schweiz, aber im Großen und Ganzen relativ gut. Und auch heute ist das Thema Corona leider noch nicht vorbei, sondern sorgt gerade jetzt wieder vermehrt für Spannung und Zündstoff. Und ich denke, umso wichtiger ist es, den eigenen Blick auf das Gute zu richten, das Gute zu suchen. Paulus schreibt in Römer 8, 28 im ersten Teil: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Diese Aussage löst bei mir eine starke Ambivalenz aus. Einerseits stärkt sie mein Vertrauen zu Gott und andererseits löst sie ein starkes Unverständnis aus. Was heißt das? Alle Dinge dienen mir zum Besten, auch das Schlechte. Das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und ich denke, das gilt auch hier. Vieles in unserem Leben verstehen wir erst im Nachhinein, sehen erst später, wie sich einzelne Stücke zu einem Ganzen fügen. Und trotzdem fällt es mir manchmal schwer zu sehen, wie jetzt widrige Umstände oder Schicksalsschläge zu meinem Besten dienen sollen. Obwohl ich sagen kann, ich habe das im Nachhinein auch schon verstanden, wie Erfahrungen, die ich als äußerst negativ empfunden habe, im Nachhinein doch auch etwas Positives beinhaltet haben. Wenn ich so einen Text habe, der bei mir so gewisse Spannungen auslöst, gehe ich denen gerne auf den Grund. Besonders dann, wenn ich merke, dass das Verständnis einen Einfluss auf mein Gottesbild hat. Schickt jetzt Gott absichtlich Schwierigkeiten, weil es mir gut tut? Ist Leid gewollt? Und wenn ich so einen Bibeltext habe, der so Fragen aufwirft, ist so das Erste, was ich mache und das wirklich jeder machen kann, ich schaue verschiedene Bibelübersetzungen an. Einfach mal zu sehen, ja, gibt es Unterschiede, wie es übersetzt wurde. In der Elberfelder heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Also bei Luther zum Besten dienen, Elberfelder Guten mitwirken. Schlachter: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt. Und es gibt für mich schon ein anderes Bild, ob etwas zum Besten dient oder zum Guten oder Besten mitwirkt, ist nicht dasselbe. Eine schwere Zeit kann durchaus auch Positives bewirken. Aus einer Krise kann Segen entstehen. Aber es ist für mich ein Unterschied, ob es da mitwirkt oder ob es einfach der Hauptzweck davon war. Bei anderen Übersetzungen findet sich noch eine weitere Nuance. Zum Beispiel in der neuen evangelistischen Übersetzung lesen wir Folgendes: Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Oder der Einheitsübersetzung: Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Hier wird Gott explizit zum Subjekt, das bewirkt, dass alle Dinge, egal was passiert, am Schluss zum Besten führen. Dazu ein kleiner Exkurs, wirklich ein kleiner Exkurs in den griechischen Urtext und dessen Grammatik. Im Altgriechischen ist das Subjekt respektive das Pronomen immer schon im Verb enthalten, ähnlich wie beim Spanischen oder beim Italienischen. Und es gibt verschiedene Manuskripte dieses Textes und in einigen finden sich, dass Gott explizit als Subjekt genannt wird, also dass er handelt, und bei anderen fehlt dieser Zusatz Gott und ist einfach wird impliziert. Und da kann man jetzt auch sagen, ja, was stimmt jetzt? Und da hilft mir dann jeweils der Zusammenhang, der Kontext des Textes. Und das ist, denke ich, immer sehr wichtig. Wir sollten nie einfach einzelne Bibelverse, wie ich das jetzt am Anfang gemacht habe, einfach so rausnehmen und ohne den Gesamtkontext verstehen wollen. Und deshalb lade ich euch ein, einen kurzen Überblick über Römer 8 zu machen. wirklich nur ein kurzer, weil dann zeichnet sich uns ein größeres Bild. Im ersten Teil in Römer 8, Vers 1 bis 17 geht es um folgende Punkte. Es ist stark zusammengefasst. Ich empfehle euch, das Kapitel mal ganz zu lesen. Es geht um die Zusicherung der Erlösung. Es gibt keine Verurteilung mehr, da wir zu Christus gehören. Er hat uns von Sünde befreit. Wir leben im Heiligen Geist. Wir werden von ihm geleitet. Er lebt in uns und führt uns. Und es geht um die Zusicherung der Adoption. Wir sind Gottes Kinder und deshalb Erben. In Römer dann Vers 8, also 8, Vers 18 bis 25 geht es weiter, dass wir, obwohl wir Erben sein werden, jetzt noch Schwierigkeiten haben und dass wir uns und die ganze Schöpfung mit uns nach der Freiheit, nach der Wiederherstellung, nach dem Ende der Vergänglichkeit sehnen. Und weil wir gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Und dann kommen wir schon zum Abschnitt, wo dann unser Text drin ist, Verse 26 bis 30, wo es darum geht, dass während wir hoffen und warten, uns der Heilige Geist in unserer Schwäche hilft. Er bittet für uns, er bittet für die, die zu Gott gehören. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben, alles zum Guten führt. Wir sind nicht allein. Und der Vater, der alle Herzen kennt, er kennt uns und er steht uns bei. Und dass wir nicht allein sind, wird dann im letzten Abschnitt von Römer 8 bekräftigt. Keine Trennung von Gott. Nichts kann uns trennen von Gott. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wenn ich jetzt diesen Vers 28, dieses zum Besten dienen, in diesem Zusammenhang sehe, wird mir klar, dass Gott über und durch alles hindurch besteht. Und mit ihm auch seine Liebe und Gnade. Er hat den Weg für uns frei gemacht. Uns errettet und er steht uns in unserem Leben in allen Lebenslagen bei. Auf der grünen Aue, im finsteren Tal. Und unter diesen Voraussetzungen werde ich offen dafür, meine Blickrichtung zu wechseln. Aus Dankbarkeit gegenüber Gott. Dann fällt es mir leichter im Schatten des finsteren Tals, das Glück und den Segen des Gipfels und die Erfrischung der grünen Aue nicht zu vergessen. Ernte Dank in deinem Leben, ganz bewusst. Und das möchte ich, dass wir das gemeinsam heute Morgen machen. Dass wir uns Zeit nehmen und über die letzte Zeit nachdenken, über diese Berg- und Talfahrt. Vielleicht sind es bei dir auch über mehr als die letzten 2 Jahre. Und dass wir dabei versuchen, Dankbarkeit zu ernten. Ich habe hier vorne ein Bild. Das soll symbolisch für unser Leben und unsere Erfahrungen stehen. Wir haben die grüne Aue, das Tal, aber auch die Höhenerlebnisse auf dem Gipfel. Auf den Tischen im Saal bei den Plätzen hat es verschiedene Zettel. Wenn es nicht alle oder nicht genügend davon hat, hier vorne hat es noch etliche, einfach holen, was ihr braucht. Es hat Herzen, es hat Früchte, es hat Wurzeln. Und die sollen euch dabei helfen, folgende Fragen für euch zu beantworten. Wofür bin ich Gott dankbar? Wofür bin ich Gott im Tal dankbar? Wofür bin ich ihm auf dem Gipfel dankbar? Was habe ich im Tal gelernt? Was habe ich auf dem Gipfel gelernt? Wo bin ich gewachsen? Wo sehe ich neue Frucht bei mir? Oder was für neue Frucht ist in meinem Leben in der letzten Zeit entstanden? Wo oder wie hat sich meine Beziehung zu Gott vertieft? Selbstverständlich müsst ihr nicht alle Fragen beantworten. Sie dienen als Anregung. Und wenn ihr mit Schreiben auf diesen Zetteln fertig seid, dürft ihr, es ist freiwillig, nach vorne kommen. So Klebepunkte. Und mit denen könnt ihr sie dann einfach auf dem Bild befestigen. Euren Dank. Falls es zu wenig davon hat, hat es noch so diesen Kaugummi-Dings, was man auch brauchen kann. Ich lade euch ein, dass wir uns jetzt Zeit nehmen und uns mit unserer Berg- und Talfahrt auseinandersetzen. Ein etwas anderer Gabentisch. Es ist schön zu sehen, wie bunt und farbig und wie verteilt alles ist. Dass wir sehen dürfen, dass Gott immer bei uns ist. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gott ist Gott auf der grünen Aue, am frischen Wasser, auf dem Weg. Gott ist Gott in meinem finstersten Tal und auf der Höhe meines Lebens. Er bleibt. Und doch wächst etwas, wächst meine Beziehung. Gott wird vom Er zum Du. Er weidet mich. Du bist bei mir. Nähe entsteht in der Verletzlichkeit. Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind und führt alle Dinge zum Guten. Ich möchte euch als Abschluss ein Lied singen, das mich persönlich sehr stark berührt. Es ist von Torren Wells und heißt Hills and Valleys. Hügel und Täler. Und für mich fasst das sehr gut diesen Gedanken zusammen, dass Gott der Gott ist, der Hügel und der Täler.
Among the shadows, you wiped my tears away. I felt the pain of heartbreak. I've seen the brighter days, and I've prayed prayers to heaven from my lowest place. I have felt the blessings, God, you give and take. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing, dreams get broken, in you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hand. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing, hills and valleys, God of the hills. And
Du bringst uns sicher bis ans Land. Du drehst uns durch jeden Sturm. Du schenkst uns Ruhe. Du führst uns, du leitest uns. Du bist mit uns. Egal, wo wir sind. Und ich danke dir für das. Ich danke dir für deinen Beistand, für deine Unterstützung in all unseren Lebenslagen. Und ich danke dir für dein Segen. Der Herr erfülle dich mit seiner Liebe. Er sende dir seinen Geist und sein Licht. Er mache hell deine Wege. Mache klar deine Augen, damit sie den Weg sehen, den er mit dir gehen will. Er nehme dich an die Hand, führe, begleite und halte dich, dass du auch bei schweren Strecken nicht strauchelst und zu Boden stürzt. Er schenke dir seine Gnade und Kraft, damit du erkennen mögest, dass er dein Heil will. Er hat dich nicht erschaffen, um dich zu vernichten, sondern er will, dass du lebst und glücklich bist. Sein Segen komme über dich und bleibe allezeit mit dir. Sein Erbarmen werde reichlich dir zuteil. Amen.